Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir befinden uns aktuell, zumindest in den letzten Tagen, noch sehr, sehr viel in der Halle. Das dürfte sich aber in den nächsten Wochen dann auch wieder ändern. In Südamerika geht es jetzt so langsam auf den Sand. Auch die Frauen, ja, die sind ein bisschen härter im Nehmen. Die sind nicht unbedingt in die Halle gegangen, sondern halten sich so im Raum Katar, Vereinigte Arabische Emirate auf. Da werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Satz zu verlieren, denn da ist sehr, sehr viel passiert. Und das machen wir heute in einer kleinen Zweierrunde. Mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo Daniel. Ja, Halle haben wir hier in Köln nicht. Wobei, das stimmt nicht. Wir sind ja voll im Karneval. Also während die Tennissession sich jetzt auf den amerikanischen Hartplatz-Swing vorbereitet, den ersten sozusagen, bereitet man sich hier in Köln oder hat man sich auf den Straßenkarneval vorbereitet, der jetzt losgegangen ist. Und das ist auch so ein Mix Hallen- und Outdoor-Veranstaltung. Und da ist tatsächlich das Hart im Nehmen auch so eine Sache, weil das Wetter macht passend zur Jahreszeit halt mal überhaupt nicht mit. Da haben die tennisspielenden Menschen, professionell tennisspielenden Menschen auf dieser Welt bisschen mehr Glück, weil die kriegen, wie gesagt, entweder Hallen zur Verfügung gestellt oder reisen der Sonne hinterher. Insofern sitzt man dann selber immer eingemuckelt auf dem Sofa und guckt sich Leute in kurzen Hosen und Röcken an, die dann irgendwo spielen, wo es ein bisschen netter ist als hier.
Das stimmt, denn ich glaube, da können wir sicher sein, dass in Doha und jetzt dann auch in diesen Tagen in Dubai das Wetter deutlich besser ist als hier bei uns im Rheinland. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, womit wir anfangen können in dieser Folge, nämlich Thema Nummer 1, das WTA Tausender Event in Doha. Wir hatten bereits am Samstag, wir nehmen am Sonntagvormittag auf, das Endspiel zwischen Karolina Muchova, die den Titel gewonnen hat, und Viktoria Mboko. Und Henrike, wir haben das ja ganz oft, dass wir fast eigentlich schon unabhängig von dem Ausgang anschließend sagen, bei einer Spielerin oder dann einem Spieler, ja, da müssen wir mal drüber sprechen, weil das ist eine ganz besondere Geschichte. Ich würde fast sagen, in dieser Woche ist das ein bisschen anders gelagert, denn die besondere Geschichte, die bringen irgendwie beide Spielerinnen sogar mit. Und gerade bei Karolina Muchova ist es aber in erster Linie titelabhängig, die besondere Geschichte. Denn da ist dir was Besonderes aufgefallen.
Ja, aber das ist ja nicht nur mir aufgefallen, sondern auch dir. Das ist ja immer wieder interessant, wenn wir uns zum Podcasten treffen und wir dann vorab immer noch so ein bisschen drüber sprechen, worüber wir denn sprechen sollen, dass es doch oft passiert, dass uns dann so in dieser Runde, also auch mit Tobi, die ähnlichen Dinge in den Kopf schießen, die wir dann irgendwie spannend finden. Und wir beide haben bei Karolina Muchova doch etwas ungläubig drauf geschaut, dass der Titel in Doha erst ihr zweiter Karrieretitel, also auf der WTA-Tour ist. Und der kommt auch fast 7 Jahre nach ihrem letzten Titel. Sie hat nämlich 2019 in Seoul ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Und das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Ich hätte gedacht, dass es mehr Titel sind. Ich wusste, dass Karolina Muchova nicht ganz so viele Titel hat, aber dass es nur einer war, bis dann gestern, hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich glaube, das hatte wirklich niemand so richtig auf dem Schirm vor diesem Endspiel. Ich überlege gerade, sie war auch einmal in einem French Open-Finale, also ja durchaus auch dem einen oder anderen Titel doch sehr, sehr nah. Und ja, gerade bei Spielerinnen.
4 Finals waren es, wenn ich das richtig gelesen habe.
Insgesamt, ja. Ja, das kann gut sein, ja.
Ja, ich gucke noch mal nach, aber ich meine, ich hätte gelesen. Ich weiß nur nicht, ob sich das nur auf die Tausender bezog oder generell, aber sie ist in einigen Finals gewesen.
Nee, das kann gut sein. Ich weiß noch, dass sie letztes Jahr, meine ich, auch in Peking war, Cincinnati hat sie, glaube ich, auch mal ein Endspiel erreicht, wenn ich mich nicht täusche. Also es kann schon sehr gut sein. Ja, und wir haben es ja nun mal oft auch dann so bei Spielerinnen, gerade auf ihrem Niveau, dass man jetzt vielleicht keine genaue Titelanzahl auch im Kopf hat. Ich glaube, das ist ganz häufig der Fall, aber dass man natürlich dann schon so denkt, naja, ne, die gewinnen mal hier irgendwie ein 250er und da kommt noch mal ein 500er Titel irgendwie im Jahr dazu und dann hast du so, sie ist jetzt, glaube ich, 29 Jahre jung, ist eigentlich so üblich, dass die dann so ihre 6, 7 Titel irgendwie beisammen haben, ohne dass die irgendjemand aufzählen kann. Vielleicht sogar die Spieler selber nicht unbedingt. Aber Spaß beiseite. Aber ja, das ist natürlich bei ihr eine ganz besondere Geschichte. Also weil gerade 7 Jahre ist ja wirklich auch ein Zeitraum, wo man jetzt fast eher denken würde, naja, die hat vielleicht irgendwie ein ganz krasses Tief jetzt durchlaufen und hat viele Verletzungssorgen gehabt oder sonst was. Aber das kann man ja gar nicht mal sagen. Sie hat ja konstant in den letzten Jahren, Monaten doch irgendwie immer wieder in der Weltspitze mit eingreifen können.
Ja, also ich habe gerade mal nachgeschaut, es waren tatsächlich 5 Finals. Sie hat in 2019 Seoul gewonnen, stand da dann noch im selben Jahr in Prag im Finale, war dann 23 in Cincinnati und Roland Garros im Finale und dann 24 in Peking und Palermo. Also eine bunte Mischung auch aus Turnierkategorien. Also da hat sie wirklich alles abgedeckt. Ja, aber gewonnen hat sie jetzt den 2. Titel tatsächlich erst in Doha. Und ich würde dir so halb zustimmen. Einerseits hast du recht, dass man denkt, so innerhalb von 7 Jahren muss doch jemand von dem Kaliber einer Karolina Muchova, die ja auch wirklich immer oben mitspielen kann, mehr gewonnen haben. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, sie hatte auch die ein oder andere Verletzungspause, die dann doch auch etwas länger war. Also ihr Körper hat ihr nicht immer ganzen Gefallen getan. Ich denke, das ist so eine Mischung aus beidem. Aber nichtsdestotrotz würde man schon annehmen, dass sie dann in den Zeiten, wo sie gespielt hat, irgendwie es dann doch mal zu dem einen oder anderen, wie gesagt, auch 250er-Turnier gepackt hat. Das ist ja sowas, was dann gerne mal an irgendeiner Stelle vielleicht so mitläuft, gerade wenn man so gut ist wie eine Muchova. War ever nicht. Also da hatte ich das auch falsch im Kopf. Umso mehr freue ich mich für sie, weil ich sie ja schon mag. Also wie sie spielt, diesen Spielwitz, sie sieht ja, also wenn sie spielt, hat es ja schon so ein bisschen was von Roger Federer, von der ganzen Eleganz, würde ich mal sagen. Ne, bevor uns jetzt hier die Türen eingelaufen werden, es ist natürlich kein 100%iger Vergleich, aber sie erinnert mich schon sehr an ihn in so vielen Dingen. Und ich mag mir das ja angucken, wie sie spielt, wie sie ihre Punkte aufbaut und wie sie das Spiel angeht. Insofern habe ich mich da für sie wirklich sehr gefreut, weil sie ist halt auch eine von diesen Spielerinnen, wo man sagen muss, sie ist zu gut, um eigentlich so wenige Titel zu haben. Insofern kann das hier jetzt der Anstoß für mehr sein. Mit 29 bist du auf der Tour ja auch noch nicht wirklich alt.
Stimmt, ja. Dieser berühmte geplatzte Knoten, von dem man dann immer gerne spricht. Vielleicht ist er das jetzt. Ja, bei wem dieser Knoten ja letzte Saison schon geplatzt ist, um mal bei dieser Formulierung zu bleiben. Finalgegnerin Viktoria Mboko. Natürlich noch an einem ganz anderen Standpunkt der Karriere mit gerade mal 19 Jahren. Sie hat im letzten Jahr in Montreal ja schon dann doch sehr überraschend da den Tausender-Titel gewonnen. Jetzt das 2. Endspiel erreicht auf dem Niveau und wird erstmals in die Top 10 einziehen. Dadurch natürlich auch eine besondere Geschichte. Aus meiner Sicht waren zumindest so meine Gedanken, na gut, sie hat der Tenniswelt jetzt gezeigt, dass das im letzten Jahr definitiv kein Ausrutscher nach oben gewesen ist, leistungstechnisch. Wobei, ich glaube, ganz so viele haben das jetzt auch gar nicht mehr bezweifelt. Aber jetzt so ein 2. Tausender-Finale, das sorgt natürlich auch noch mal für ja, gesteigerte Ansprüche höchstwahrscheinlich. Also ich glaube schon, gerade jetzt auch dadurch, dass sie sich in die Top 10 schiebt, auch wir sicherlich hier zukünftig noch mal anders darauf schauen und ja gar nicht mehr so euphorisch da sitzen. Mensch, das ist aber eine tolle Überraschung, wenn sie jetzt irgendwo ein Endspiel erreicht.
Ja, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Das ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Viele, die sich auch die Juniorinnen und Junioren angucken, haben Mboko ja schon länger auf dem Zettel gehabt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, dass für Menschen, die da wirklich ganz tief drin sind, und da will ich mich jetzt gar nicht so in der Intensität zuzählen, war der Name Mumboko doch deutlich früher bekannt. Und für sie ist es natürlich eine gute Sache, glaube ich, auch für die eigene Bestätigung zu wissen, hey, ich habe das jetzt einmal gepackt und ich habe es jetzt wieder gepackt, weil klar, dass du ein Tausender-Finale mal gewinnst, mal verlierst, das ist, denke ich, normal. Und das kann einem natürlich auch selber viel geben. Ich glaube, sie geht mit Druck ganz gut um, weil ich finde, man hat gesehen, dass sie nach dem Tausender-Titel ja durchaus jetzt nicht komplett geradlinig da nach oben geflogen ist. Ne? Das war natürlich schon ein steiler Anstieg weiter in die richtige Richtung. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie da so ein totaler Überflieger ist, wie man das ja bei zum Beispiel Coco Gauff eine Weile hatte, ne, die, als sie sehr jung war und auf einmal ging das nur noch irgendwie nach oben. Dass sie halt trotz dessen, dass der Weg zwar gleichmäßig nach oben geht, aber eben nicht störungsfrei. Und die, allein die Tatsache, dass sie sich da halt auch, glaube ich, ganz entspannt und ruhig und mit einem gesunden Kopf irgendwie durchgearbeitet hat, zeigt schon, dass sie, glaube ich, damit umgehen kann, mit dieser gesteigerten Erwartung. Aber es ist super spannend. Ich finde es einfach beeindruckend, dass wir quasi ein Jahr nach ihrem Durchbruchtitel sie dann wirklich in die Top Ten geschafft hat. Das ist eine enorme Leistung und schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Also da kommen bei den Damen doch viele junge Spielerinnen nach, die jetzt schon richtig gut sind und in den hohen Titelkategorien mitspielen, die ja, also auch die Zukunft interessant machen, weil sie ja auch sehr unterschiedlich sind. Guckt man sich eine Mira Andreeva an oder jetzt als Gegenbeispiel mal. Das ist natürlich auch schön zu sehen, dass da so viel nachkommt.
Ja, und wir haben ja bei den Damen jetzt gerade eine Phase, wo natürlich auch andere Namen so ein bisschen eine Bühne kriegen. Also wir haben ja diese beiden Tausender oder viele sagen ja auch bei den WTA-Turnieren auf der Ebene mittlerweile Masters-Turniere, die so direkt in Folge kommen im Februar mit Doha und jetzt dann Dubai kommende Woche. Und Iga Swiatek war jetzt in Doha dabei, Arina Sabalenka hat auf den Start verzichtet und in Dubai fehlen jetzt zum Beispiel beide. Und ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Das sind natürlich schon irgendwie die dominierenden Namen, auch schlagzeilentechnisch. Von daher haben sich einerseits, ja, jetzt so ein paar Spielerinnen natürlich in Fokus spielen können, die vielleicht nicht so weit gekommen wären, wo vielleicht dann auch dieser Fokus gar nicht so drauf gelegen hätte. Aber es gibt natürlich trotzdem durch diese Absagen eine andere Diskussion, nämlich mal wieder, gibt es zu viele Turniere und muss es vor allem sein, dass so direkt nach den Australian Open dann in zwei aufeinanderfolgenden Wochen bei den Frauen zwei Masters-Turniere folgen? Das war ja bisher eine Sache, die ja immer so ein bisschen die WTA-Tour für sich selber hatte im Februar, diese beiden größeren Turniere, wo man, glaube ich, auch natürlich ganz bewusst bei der WTA schon ganz zufrieden war, weil man dadurch nochmal einen anderen Fokus hatte, auch im Vergleich zu den Männern, weil es ja selten der Fall ist, dass die Damen da so mit Masters-Turnieren dann im Fokus stehen und ein Alleinstellungsmerkmal haben in den Wochen. Bei den Männern droht uns das ja aber ähnlich, weil man ja wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren mit dem Masters-Turnier in Saudi-Arabien in so einen ähnlichen Zeitraum gehen wird, wie man vernimmt, und damit auch ja dieses Alleinstellungsmerkmal wegfällt. Von daher habe ich nämlich jetzt auch die letzten Tage selber so ein bisschen überlegt, ja, ist es vielleicht ganz klug, das im Februar so zu machen, oder wäre es schlauer, auch da ein bisschen was umzubauen, wobei dann natürlich die Frage ist, ja, wo will man da noch hin, weil wahrscheinlich weder Doha noch Dubai auf diese Lizenz verzichten wollen und es am Ende für beide Turniere wahrscheinlich auch Sinn macht, dass die so hintereinander stattfinden. Aber ich finde halt diese Diskussion und diese Gedankenspiele gerade sehr, sehr interessant, zumal sie ja auch von Seiten der Topspielerin kommt und jetzt nicht irgendwie nur Medien gemacht ist, wie wir das ja sonst auch gerne mal natürlich haben in so Phasen, ja, wo vielleicht auch einfach weniger los ist.
Ja, es kann natürlich sein, dass sich über kurz oder lang da dann wirklich halt so ein richtiger arabischer Tennisswing rausbildet. Weil wir haben nun mal diesen Damenblock und auch die Herren, das war ja schon immer so, dass sie dann, dass wir dann in Katar und ich weiß gar nicht, was haben die Herren jetzt als nächste Turniere in Saudi-Arabien? Doch, die gehen auch nach Doha.
Dubai
Da
hat ja, glaube ich, auch
Dubai,
seinen 500er
genau.
noch bei den Männern, genau.
Ja, es kann natürlich sein, dass sich da vielleicht über die Zeit dann auch so eine Art Block rausbildet und dass man vielleicht auch dazu übergeht, dann die Turniere gleichzeitig stattfinden zu lassen von Damen und Herren. Weil es ist nun mal so, dass sich natürlich die Mixed Events auch am besten verkaufen. Ist jetzt natürlich nicht für die Arabischen Emirate oder alle arabischen Länder nicht das Problem, da Geld reinzupulvern und auch bei geringer Besuchsauslastung da trotzdem ein exzellentes Programm hinzulegen. Also Geld ist da ja wirklich überhaupt kein Problem, aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal so läuft. Denn die Stimmen, die sagen, dass der Kalender zu anstrengend ist, die werden ja auf Herren- und Damenseite nicht leiser. Gleichzeitig besteht natürlich weiterhin das Bedürfnis, den Sport weiterzuentwickeln und letzten Endes natürlich auch mehr zu verkaufen, also mehr Gewinn damit zu machen. Und da kann es natürlich durchaus einen Sinn ergeben, so Dinge blockmäßig zu gestalten und zu sagen, hey, wir fangen in Australien an, dann gehen wir in die Arabischen Emirate oder auf die Arabische Halbinsel und nach Südamerika. Danach geht es dann in die USA, dann kommt der Block Europa. Verstehst du, was ich meine, ne? Also auch so was Reiseplanung angeht, aber auch Turnierplanung und Auslastung von Anlagen, ne? Das ist ja dann auch für die Städte, wobei das manchmal ich das Gefühl habe, es ist vor allen Dingen ein europäisches Problem und nicht so sehr von anderen Ecken, weil in Europa tendenziell, wenn so Stadien in der Stadt liegen, meistens nicht mehr so viel Platz ist, weil da dann so Häuser und so drumrum, dass das natürlich auch so ein Ansatz oder so ein Entwicklungspunkt sein kann, weil gerade aus Arabien natürlich unglaublich viel in Tennis investiert wird. Die haben Tennis ja, glaube ich, für sich auch so ein bisschen als Geldanlage und als Imageanlage gefunden. Der PIF unterstützt sowohl die Damen- als auch die Herrentour inzwischen enorm. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es diese Entwicklung nimmt, einfach weil die natürlich auch eine unglaubliche Macht haben, Dinge durchzudrücken. Und da werden sich die Touren wahrscheinlich tendenziell anpassen. Ist jetzt ins Blaue gesprochen, fiel mir auch gerade so ein erst, aber es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal so passiert.
Hatten wir, glaube ich, ja hier auch sogar schon mal drüber gesprochen, im Zusammenhang halt mit dem neuen Masters-Turnier in Saudi-Arabien, dass genau das jetzt ja dieser Punkt ist, nämlich die Kalendergestaltung, weil sich ja vieles verändern wird. In Südamerika dieser ATP-Swing ja sehr viel Angst hat, dass er im Grunde komplett bedeutungslos werden könnte, wenn denn da auch noch parallel irgendwo anders auf der Welt nicht nur 500er-Turniere stattfinden, sondern eben auch ein Masters-Turnier. Und ich glaube, gerade wenn die ATP zum ersten Mal so einen Kalender herausbringen wird, wo man Saudi-Arabien dann eingebaut hat entsprechend, dann wird das wahrscheinlich so ein Fingerzeig sein, genau dafür, was du gerade gesagt hast. Also, weil das wird dann ja in den Folgejahren nicht so statisch bleiben, sondern man hat es ja oft, dass wenn wirklich ganz gravierend etwas im Kalender verändert wird, dann auch in den Folgejahren immer noch ein bisschen was angepasst wird, um es natürlich letztendlich irgendwie auch allen recht zu machen, die da turniermäßig sich engagieren. Das ist natürlich dann auch immer im Sinne der Touren, denn auch wenn man natürlich irgendwie mehr Umsatz und mehr Spitzentennis, so wie man uns das verkauft, natürlich zeigen will, weiß man natürlich aber auch bei ATP und WTA, dass man schon auch in gewisser Weise von den dann doch kleineren Turnieren auf dieser Tour natürlich sehr abhängig ist und sehr lebt. Und ja, von daher wird das natürlich wirklich ein sehr spannender Punkt. Thema Kalender, Henrike, da haben wir uns gerade im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, denn du sagtest, wir haben diese Turniere in Europa, hier jetzt mit Montpellier zum Beispiel gehabt, in dieser Woche Rotterdam, der Sandplatz-Swing in Südamerika startet, aber wo du so keinen Fokus drauf hast, und da würde mich auch mal, da würde mich mal bei den Hörerinnen und Hörern interessieren, ob denen das so ähnlich geht, weil ja, die Tendenz verspüre ich bei mir natürlich auch. Es gibt zum Beispiel in dieser Woche ein Turnier in Dallas, das ist auch ein 500er-Turnier, wo man aber natürlich vergleichsweise echt sehr, sehr wenig von mitbekommt.
Also ich zumindest, also muss ich wirklich sagen, schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin natürlich jemand, der schon viel Tennis konsumiert, aber ich habe auch meine Grenzen, ne? Auch gerade durch meinen Jobwechsel letztes Jahr hat sich da auch mein Rhythmus ein bisschen verschoben. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen und da ist Tennis gucken so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich gelobe Besserung, weil es wurde uns ja durchaus die Rückmeldung gegeben, dass wir so ein bisschen lustlos wirken. Das ist auch viel dem geschuldet, dass bei uns dreien viel los war im eigentlichen Leben und dass irgendwie alles zur gleichen Zeit kam. Und ne, wenn drei Leute nicht bei voller Kraft sind, dann leider sowas leidet. Aber als ich so drüber nachgedacht habe, das ATP-Turnier in Dallas ist wirklich immer eins von diesen Events, die so ganz komplett an mir vorbeilaufen, wo ich noch nicht mal mit Sicherheit sagen könnte, wer jetzt die letzten Male die Turniere gewonnen hat. Jetzt weiß ich es, weil ich mal eben nachgeguckt habe und dann bin ich so in das Wikipedia-Rabbit-Hole gelandet, dass ich mir angeguckt habe und gedacht habe, oh scheiße, die Lizenz in Dallas ist ja schon ewig alt. Die war zwar nicht immer in Dallas, aber die Lizenz als solches ist, oder die das Turnier als solches, als Konzept, das unter dieser Lizenz läuft, ist schon echt über 40 Jahre alt und ich habe davon einfach exakt gar nichts mitgekriegt. Das war mir dann schon ein bisschen peinlich, aber ich weiß nicht. Auch jetzt ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das jetzt nur dieses Jahr so ist, aber ich finde, dass so nach den Australian Open mir das noch mal extremer geht als nach den anderen Grand Slams, dass so die zwei, drei Wochen danach für mich immer so ein bisschen so ein schwarzes Loch sind, wo die Tenniswelt so ein bisschen an mir vorbei hoppelt. Und da liegen diese Turniere nun mal drin. Also auch so die arabischen Turniere, da kenne ich mich besser mit aus, aber es ist jetzt kein Vergleich zu anderen Turnieren, die ich dann wirklich regelmäßig und intensiv verfolge. Ganz, ganz schräg. Ich weiß nicht, warum das am Anfang des Jahres so ist. Geht mir natürlich nach jedem Grand Slam so, dass ich dann erstmal eine Tennispause brauche, so ein bisschen. Aber das ist schon, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, noch mal eine Ecke härter. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich das Turnier in Dallas doof finde oder so, aber es holt mich auch nicht ab.
Ich glaube, das liegt vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt nur an Australien und den ersten Grand Slam, weil klar, da ist natürlich die Zeitumstellung am krassesten. Ich glaube, dass es wirklich eher an dem Angebot jetzt auch aktuell liegt, ne? Also weil wir haben natürlich zum Beispiel mit Rotterdam, das ist hier auch gerade, glaube ich, aus unserer Sicht doch auch für die deutschen Fans noch ein Turnier, das ist natürlich nicht weit weg, das hat eine große Tradition, da guckt man natürlich schon eher drauf. Dann, du sagtest es gerade, ne, die Turniere bei den Frauen dann in Doha wie jetzt diese Woche oder auch Dubai, alleine haben die eine größere Wertigkeit, weil es Tausender-Turniere sind und für die Damen-Tennis-Welt damit natürlich einfach eine besondere Relevanz haben. Und irgendwann fällt natürlich auch einfach mal etwas hinten runter. Also ich glaube, das ist es. Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn da jetzt in Dallas mal ein Jannik Sinner mitspielen würde oder ein Alexander Zverev aus irgendwelchen Gründen mal sagen würde, ich trete da jetzt mal an, dann wäre der Fokus sicherlich schon ein anderer. Aber dadurch, dass das dann natürlich nachts stattfindet und wir einfach für uns selber sagen können, naja, ich konnte jetzt den ganzen Tag schon Tennis schauen, dann ist es ja, glaube ich, auch einfach ganz menschlich, dass am Ende dann auch mal etwas hinten runterfällt. Und das sind dann einfach, glaube ich, auch gerade in dieser Saisonphase die Turniere in den USA, weil wir ja, finde ich, gerade im Februar eigentlich ein Angebot haben von der Breite an verschiedenen Turnieren, wie wir sie sonst kaum haben im Verlauf des Jahres. Wenn man das auch mal sich so auf dem Globus anguckt, wie global eigentlich die Tour jetzt gerade wirklich unterwegs ist.
Ja, es ist schon sehr gestreut gerade. Sonst, finde ich, hat die Tour ja schon so einen gewissen lokalen Rhythmus. Ne? Das hat sicherlich auch einfach logische Gründe. Ist natürlich nicht immer noch nicht so stromlinienförmig, wie es wahrscheinlich über kurz oder lang Sinn machen würde, um dann auch wieder auf das Thema mit den Arabischen Emiraten und quasi so einem arabischen Tennisswing zu kommen. Es kann ja auch durchaus organisatorische Gründe haben und auch, wenn man sich jetzt mal den ökologischen Fußabdruck anguckt, vielleicht auch in der Hinsicht Sinn ergeben, ob man das da nicht auch für die Spielerinnen und Spieler angenehmer gestalten könnte, wenn man da sagt, man reist dann auch irgendwie in Gruppen weiter und macht das so irgendwie angenehmer für alle und auch praktikabler. Ich meine, die meisten werden sowieso, nehmen sowieso ähnliche Flugzeuge. Also ich glaube, wer Social-Media-Kanäle von Tennisprofis verfolgt, wird sehen, dass man sich da öfter mal in irgendeinem Flugzeug trifft. Ja, aber das ist tatsächlich noch so eine Phase, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, nach den Australian Open, wo es dann wirklich auch wieder so auseinanderläuft. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen was in Europa mit Rotterdam, dann die USA mit Dallas, dann aber auch viel in den, auf der arabischen Halbinsel. Dann kommt noch Südamerika dazu. Das ist schon sehr aufgespalten. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht, aber es ist interessant, mal drüber nachzudenken. Wäre auch interessant, wenn ich mir das gerade mal so überlege, sich mal so die Touren anzugucken auf Basis dieser Lokalitäten, wie sich das da so entwickelt hat. Aber das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen sehr Tennis-Nerd-Special-Interest.
Ich finde den Gedanken interessant, aber genau, ich glaube, das wäre dann eher was für eine Sonderfolge mit irgendeinem Tennishistoriker, den wir auftreiben müssen. Sportlich vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zu den Männern. Wir haben jetzt Stand heute in Rotterdam Finale Felix Auger-Aliassime, der ja Indoor-Hardcourt ja liebt ohne Ende, das wissen wir ja, gegen Alex de Minaur. Für mich so ein Finale, was auch irgendwie nach Rotterdam gehört, war mein erster Gedanke, als gestern die beiden durch waren. Aber in Dallas, um da nochmal drauf zurückzukommen, Henrike, hat sich in dieser Woche ein Spieler aufgetan, ja, dem vielleicht viele das gar nicht mehr so zugetraut hätten, nämlich Marin Cilic hat sich bis ins Halbfinale gespielt. Drei glatte Zweisatzsiege und dann im Halbfinale gegen Taylor Fritz gescheitert in zwei Tiebreaks, also wirklich ganz, ganz knapp verloren, schiebt sich kommende Woche mal wieder in die Top 50 und hat danach gesagt, er fühlt sich vor allem inspiriert seit den Auftritten von Novak Djokovic in Melbourne auch für sein eigenes Spiel. Und
Ach, das ist ja
ja,
interessant, weil es ist völlig an mir vorbeigegangen.
da habe ich so gedacht, ja Mensch, also erleben wir vielleicht in diesem Jahr auf der ATP-Tour nochmal den Aufstand der Altmeister.
Naja, guck dir mal Stan Wawrinka an. Auch der hat ja echt noch, ich meine, der ist noch ein bisschen älter als Cilic und Djokovic, aber der hat ja auch echt noch mal so einen richtigen, noch so seine Highlights, die er setzt. Ja, warum nicht? Ich meine, letzten Endes braucht es vielleicht auch am Ende immer den einen, der es packt. Das ist ja so oft so. Und dann können andere sagen, okay, es ist möglich und ziehen da für sich was raus. Das ist ja auch so ein bisschen das, ich weiß gar nicht, haben wir da vor 2 Wochen drüber gesprochen in unserer Tennis-Philosophie-Folge, ne, dass Alcaraz und Sinner natürlich irgendwie auch so gut sind, weil sie es vorgelebt bekommen haben oder dass das zumindest auch ein Grund sein könnte. Und hey, wenn dann da hier so unsere alten Haudegen, und das ist jetzt liebevoll gemeint, da nochmal so eine Renaissance erleben, warum nicht? Also mich würde es nicht stören.
Kroatien trifft im September in Deutschland im Davis Cup hier auf das DTB-Team und
Spielen
das
wir hier?
nochmal. Ja, die haben ein Heimspiel, definitiv. Also man weiß noch nicht wo, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis man das bekannt gibt, denke ich mal. Aber ja, da habe ich nämlich noch gedacht, also wenn vielleicht Marin Cilic da dann nochmal sagen würde, er spielt nochmal für Kroatien im Davis Cup, ich glaube, da gibt es sogar den einen oder anderen deutschen Fan, der dann nicht nur für das DTB-Team sich ein Ticket kaufen würde. Das wäre, glaube ich, echt nochmal was ganz Besonderes. Aber ja, aktuell natürlich alles noch lange hin und weit weg und wir wissen, wie schnell im Tennis sich auch Dinge verändern können. War nur so ein Gedanke auf jeden Fall, den ich hatte, fiel mir gerade ein, dass ich da durchaus auch nicht abgeneigt wäre, mir ihn dann nochmal hier live anzuschauen.
Ja, Enrique. Das gibt dann noch so einen richtigen Oldie-Influencer hier.
Ja, Djokovic. Richtig. Ja.
Hat da auch das noch.
Ja, definitiv. Enrique, ja. Die Tenniswoche, ja, wir haben es gerade gesagt, ist breit gestreut. Das wird jetzt auch erstmal noch so bleiben. Gibt es sonst noch etwas aus den letzten Tagen, was du hier ganz gerne loswerden möchtest? Oder wo du vielleicht sagst, Mensch, das ist mir aufgefallen, da müssen wir eigentlich noch mal einen Satz zu verlieren.
Es ist leider schon wieder so ein bisschen um, weil wir letzte Woche ja die Sonderfolge hatten und dann hätten wir darüber sprechen können. Aber was ich ganz spannend fand, das ist jetzt aber vielleicht auch echt mehr so ein Frauenthema, ist, dass für kurze Zeit zum ersten Mal in der Geschichte mit Elena Svitolina und Belinda Bencic zwei Mütter in den Top Ten waren. Ist jetzt schon wieder durch, weil Belinda Bencic jetzt wieder aus den Top Ten rausgefallen ist, weil sich da ja doch einiges verschoben hat. Aber wir hatten zumindest mal für eine kurze Zeit zwei Mamas in den Top Ten und das hat mich schon beeindruckt, weil ich das Gefühl habe, dass auch da das losgegangen ist, dass jetzt mit der in Anführungsstrichen jüngeren Generation, die sind jetzt ja alle auch schon so zwischen Mitte 20 und Anfang 30, ne, aber ich sag's jetzt mal jüngere Generation, es mehr Mütter gibt, die aber auch ganz selbstverständlich sagen, ich werde Mama und dann komme ich nochmal wieder auf die Tour zurück. Und das finde ich echt eine schöne Entwicklung, weil wenn ich mir überlege, als ich so vor ja fast 20 Jahren jetzt angefangen habe, Tennis zu gucken, das noch so völlig abstrakt war. Und ich weiß noch, als Viktoria Azarenka dann mal von der Tour wegging, weil sie Mutter wurde und das halt so was ganz extrem Besonderes war, weil sie zu dem Zeitpunkt ja auch echt gut unterwegs war, dass ich das irgendwie eine schöne Entwicklung fand, als ich das gesehen habe. Und irgendwie an mir ist es ein bisschen hängen geblieben. Weiß jetzt nicht, wie sehr dich das Thema interessiert, ist vielleicht aus der männlichen Sicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber es hat mich gefreut und vielleicht kann man das ja noch positiv erwähnen.
Nee, gehört ja auf jeden Fall rein, weil ich auch fand, dass das medial jetzt noch mal dadurch ja einen Schub bekommen hat und dass sich mir auch aufgefallen ist, dass da doch von sehr vielen Seiten auch drüber berichtet wurde, dass zum ersten Mal zwei Mütter in den Top Ten stehen. Und ja, du hast natürlich völlig recht, also das Thema hat sich komplett gewandelt. Also dir fiel Viktoria Azarenka ein, bei mir war es Serena Williams, die ich da auch direkt auf dem Schirm hatte, wo das ja auch noch als ja quasi eine Besonderheit der Schöpfung irgendwie galt, dass sie da überhaupt jetzt in der Lage ist, Tennis zu spielen und sich da ja doch, finde ich, zum Glück schon die Sichtweise sehr verändert hat.
Ja, absolut, absolut. Und es ist natürlich auch schön, mal das andere Ende dieser Fahnenstange zu sehen, weil viele Tennisspieler, also jetzt wirklich explizit männliche Tennisspieler, sind ja Väter. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die Mütter sich dann um die Kinder kümmern. Und natürlich ist das eine andere Baustelle. Du trägst das Kind nicht aus, da ist natürlich der Zustand ein anderer und das Verhältnis zu der Geschichte ein anderer. Und natürlich ist ein Baby nicht so physisch abhängig vom Vater, wie es am Anfang abhängig von der Mutter ist. Aber es ist dann wirklich halt auch mal schön zu sehen, wie selbstverständlich das läuft, dass diese Mütter halt dann auch die Unterstützung der Väter kriegen, der Partner kriegen und dass es eben auch andersrum funktionieren kann. Ne? Klar, wir reden hier natürlich auch von sehr privilegierten Frauen, die auch die finanzielle Möglichkeit haben, sich das aufzubauen. Da ist vielleicht eine Tatjana Maria noch mal ein extremeres Beispiel, die sicherlich auch nicht unprivilegiert ist, aber wo das vielleicht finanziell auch noch mal eine andere Geschichte ist als bei einer Belinda Bencic oder bei einer Elena Svitolina. Aber ich finde halt diese Selbstverständlichkeit so angenehm und freue mich einfach, dass es das als Vorbild für junge Frauen, junge Mädchen, Teenagerinnen geben kann, zu sagen, hey, ich kann beides machen. Ich kann eine Sportkarriere anstreben, eine Profikarriere und trotzdem muss ich mir über Familie keine Gedanken machen. Da hat natürlich die WTA jetzt auch sehr spät erst nachgezogen, ne, auch was Ranking angeht, also den Schutz des Rankings und auch was die Unterstützung angeht. Da war sicherlich auch noch viel im Argen, aber da wandelt sich sehr viel. Und klar, es wird immer ein hartes Brett sein, Familie und Profikarriere, gerade im Tennis, so wie es ist, zu vereinbaren. Aber es ist halt jetzt kein Quatschziel mehr, kein hehrer Traum mehr, sondern es ist definitiv durchführbar. Und das ist halt einfach schön.
Schönes Schlusswort, finde ich. Also wir gehen ja sehr positiv heute dann aus dieser Folge raus.
Und wieder so philosophisch. Ne?
Ja, und wieder also so philosophisch, genau. Wir haben Lauf, würde ich sagen.
Wir haben echt einen Lauf. Wir nennen uns bald um die Tennisphilosophen.
Die Tennisphilosophen, genau. Also erwartet in den nächsten kommenden Wochen ein neues Logo. Tobi, falls du das hörst, wo auch immer du gerade auf der Welt bist, dann ja, wundere dich nicht, wenn du genau. Mitglied in einem doch neuen Trio bist.
Um.
Machen wir einfach an ihm vorbei, fragen wir ihn gar nicht.
Ah, genau.
Schreibt uns natürlich gerne, also nicht zu unserer Vorstellung von dem neuen Logo, denn es könnte vielleicht doch sein, dass wir am Ende die Tennisproleten bleiben, aber natürlich gerne zu den Themen, die wir heute besprochen haben oder auch zu den Themen, die wir nicht besprochen haben und wo ihr meint, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke auf den gängigen Plattformen sind wir da auch unter Tennisproleten zu finden. Demnächst ja vielleicht dann auch bald unter den Tennisphilosophen. Henrike, ich danke dir für diese unterhaltsame, was waren das? Halbe Stunde, ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, wir verbleiben so, dass wir einfach uns in der kommenden Woche wiederhören. Denn ich denke mal, wir werden dann viele, viele neue Geschichten haben.
Denke ich auch. Danke dir.
In dem Sinne, wir sind Kölsch, wir sind Jeck, wir sind jetzt weg. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Kölner Love.